Das ist unser Thema heute Morgen. Die Erneuerung der Familie. Wir werden uns heute fast ausschließlich bei einem Bibeltext aufhalten. Im Alten Testament, im 5. Buch Mose. Wer weiß denn, wie das vornehm heißt, das 5. Buch Mose? Deuteronomium, genau. Und das heißt übersetzt Wiederholung des Gesetzes. Eigentlich sind es Predigten über das Gesetz. Und ich möchte euch den zugrunde liegenden Text zu Beginn komplett vorlesen. Und während ich das tue, möchte ich euch darum bitten, gleich aufzustehen. Ich habe eben noch mal im Lobpreis geblättert in meiner Bibel, wo ich das her hatte. Und es ist aus dem Buch Nehemia im 8. Kapitel. Nachdem die Mauer um Jerusalem wieder aufgebaut war, hat Nehemia das Gesetz genommen. Die Leviten haben sich bereit gemacht und sie haben das Gesetz vorgelesen im Volk, das Wort Gottes, und sie haben es ausgelegt. Und das ist was für zu Hause vielleicht nochmal zum Nachlesen. Nehemia 8. Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, 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 wobei sie ihre Hände emporhoben. Und dann weiter, zwei Verse weiter steht: Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Es gibt Gemeinden, da ist das Tradition. So wie wir unsere Proklamation haben, da ist es üblich, dass beim Eingangsbibeltext die Gemeinde aufsteht. Ich will jetzt keine neue Tradition einführen, aber heute möchte ich das gern mit euch mal machen. Seid ihr bereit zu stehen? Das ist klasse. Es drückt unseren Respekt aus vor dem Wort Gottes. Und ich lese aus 5. Mose 6, Abvers 1. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, und damit deine Tage lange währen. Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Soweit Gottes Wort. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ich finde das so klasse, dass Gott sich schriftlich festgehalten hat für uns. Ich bin dafür so dankbar. Wie viel Durcheinander gibt es schon mit dem schriftlich Festgehaltenen? Wie schrecklicher wäre es noch ohne? Und das Wort Gottes hat Kraft, unser Leben zu verändern und uns zu erneuern und unsere Familien zu erneuern. Und jetzt sagst du, ach, ist ja Altes Testament, aber das Neue Testament sagt, dass das Alte Testament uns zum Vorbild und zum Lernen aufgeschrieben worden ist. Und wisst ihr, dass Jesus genau das Gleiche eigentlich gesagt hat, zusammengefasst, was wir hier gehört haben? In Johannes 14 hat er gesagt: Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Ist ja eine Form der Liebe, die wir erstmal nicht so nett finden mit unserem demokratisch, individualistisch, tu, was dir gefällt, geprägten Zeitgeist um uns rum, oder? Wenn du mich liebst, tust du, was ich sage, klingt erstmal lieblos. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Liebe zu Gott hängt am Ernstnehmen seiner Worte. Sie zeigt sich darin. Und durch dieses ganze Buch Deuteronomium, 5. Buch Mose, wiederholt Mose immer wieder den Willen und die Gebote Gottes für das Volk Israel. Und zwar wiederholt er es für ein Volk, das ein eigensinniges Volk ist, ein selbstbezogenes, ein rebellisches, ein vergessliches. Wie schnell waren die Wunder vergessen? Im Blick auf Gehorsam sehr wankelmütiges Volk. Wie ätzend muss das gewesen sein? Aber ganz ehrlich, kommt euch das nicht bekannt vor? Die ganzen Adjektive, die wir da jetzt stehen haben? Eigensinnig, selbstbezogen, rebellisch, vergesslich, im Blick auf Gehorsam wankelmütig. Hast du dich da schon mal drin wiedergefunden? Vielleicht nicht, aber ich schon. Aber Gott ist groß. Und er gibt uns Hilfen in seinem Wort, wie wir erneuerte Menschen und auch erneuerte Familien werden können. Bist du oder gibt es in deiner Familie Leute, die eigensinnig, selbstbezogen, rebellisch, vergesslich oder ungehorsam sind? Nein. Okay. Die meisten Familien heute wollen ja gesund und stark sein. Aber die Mehrheit hat sich davon entfernt, ein Christusähnliches Leben zu Hause zu haben. Und darum brauchen wir eine solche Totalrenovierung mit Jesus im Zentrum. Wir haben in dieser Serie Glauben zu Hause eine Predigt schon gehört von Bernd. Die hieß die Erneuerung des Hauses. Und heute machen wir mit der Erneuerung der Familie weiter. Bernd hat mit uns die Schriftstelle aus dem Buch Josua betrachtet, wo er sagt, Leute, macht, was ihr wollt. Entscheidet euch dafür, Gott zu dienen oder nicht zu dienen. Ich habe für mich jedenfalls beschlossen, was ich tun werde. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, sagt er. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich kann euch tolle Sachen erzählen, aber euer Leben verändern könnt nur ihr selbst. Und es liegt in eurer Hand, dem Herrn zu dienen oder sein zu lassen. Okay, der erste Schlüssel, den wir brauchen, um die Familie zu erneuern, ist eine Langzeitvision zu haben. Was meine ich damit? Ich lese nochmal die ersten beiden Verse aus 5. Mose 6. Dies ist das Gebot, die Ordnungen, die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, und damit deine Tage lange wären. Die Frage ist, wie weit reicht dein Blick? Wie weit hast du schon mal im Voraus gedacht, welche Konsequenzen deine Entscheidungen haben? Wir haben eine Gemeinde in Amerika, die wir sehr schätzen, und der Pastor ist trauriger und schlimmerweise letztes Jahr gestorben, und es gibt auf der Broschüre oder ein Heft anlässlich seines Todes gibt es so eine Zusammenfassung mit Bildern, und auf der Rückseite ist ein Bild, sieht so ähnlich aus, also er hatte jetzt keine Pumps an, sondern so normale Männeranzugsschuhe, schwarz, und die waren leer. Und dieses Bild sagt alles aus. Was ist, wenn meine Schuhe leer sind? Ich meine, ich gehe davon aus, ich überlebe die Ehe und wir Frauen mögen neue Schuhe, aber ihr versteht das Bild. Was ist, wenn ich diese Welt verlassen habe? Was bleibt? Was bleibt zurück? Was machen meine Kinder, meine Enkelkinder? Was ist, wenn deine Schuhe irgendwann leer sind? Das meine ich, wenn ich sage Langzeitvision. Damit du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn ein gutes Leben haben und damit dein Leben lange währt. Deine Entscheidungen haben Auswirkungen auf die nächsten Generationen. Vielleicht aus einem Gefühl der Minderwertigkeit heraus oder aus der Gewohnheit, eben nicht weiterzudenken als bis heute, morgen oder vielleicht zum Ende des Jahres, ist dir das vielleicht gar nicht so bewusst, nicht gar nicht so klar. Aber wenn du dir die Frage stellst, was ist, wenn meine Schuhe leer sind, wenn ich diese Erde verlasse, wie stelle ich mir vor, wie es dann weitergeht mit den Menschen aus meiner Familie? Wie werden die Familien meiner Kinder aussehen? Wie werden oder wie sollen die Familien meiner Enkelkinder aussehen? Ich möchte euch ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählen, als ich darüber nachdachte in der Predigtvorbereitung, wo die Entscheidung von Menschen, die vor mir gelebt haben, die zu meiner Familie gehört haben, bis heute Auswirkungen auf mein Leben haben. Meine Eltern haben mir geholfen zu recherchieren. Die Mama schreibt sonst, hat auf ein Datum gehofft, alles ganz genau auf, aber das hat sie nicht gefunden. Aber ich weiß, dass die Entscheidung, von der ich jetzt rede, ungefähr vor 40 Jahren getroffen worden ist. Wer mich kennt oder wer mich lieb hat, weiß, dass ich noch nicht so alt bin. Das heißt, das ist passiert, bevor ich überhaupt gezeugt worden bin. Und die Frauen, die diese Entscheidung getroffen haben, das waren die beiden Stiefschwestern meiner Großmutter mütterlicherseits. Also die Mama meiner Mama, die hat ihre Mama früh verloren, die ist gestorben. Und der Opa, ihr Vater, mein Uropa, hat wieder geheiratet und hat mit seiner zweiten Ehefrau noch zwei Töchter bekommen. Und als diese Urgroßelterngeneration dann starb und die Sachen vererbt wurden, haben irgendwann diese beiden Schwestern beschlossen, ihren Erbteil heimlich zu verkaufen, ohne dem familiären Teil meines Zweiges, seid ihr noch dabei, ne, was davon zu sagen. Die hätten es nämlich sonst gekauft. Das hat dazu geführt, dass ein Grundstück, ein ehemaliger Bauernhof, das früher eine Einheit war, in zwei Teile geteilt wurde. Wer bei uns zu Hause ist, der weiß das, komischen Auswirkungen. Das heißt, der eine Grundstücksteil, den heute wir bewohnen, hat keinen Garten. Unsere Garage ist neben dem Haus, was der anderen Seite gehört. Wir können auf unserem Hof kein Tor montieren, keinen Abschluss machen. Wir haben ein Wegerecht, was eingetragen wurde, eine gemeinsame geteilte Einfahrt. Wir haben ein gespaltenes, geteiltes Grundstück erzielt. Räumliche Einschränkungen. Es ist eine Entscheidung, die zwei Frauen vor 4 Jahrzehnten getroffen haben. Und weil ich heute in diesem Haus Teil meines Familienzweiges wohne mit meinen 3 Kindern, haben meine 3 Kinder bis heute die Konsequenzen dieser Entscheidung zu tragen. Versteht ihr das? Das hatte Auswirkungen. Also ich kann den Kaleb nicht mit dem Dreirad oder mit dem Laufrad so im Hof flitzen lassen, weil die Straße, der Weg ist offen und ich kann ihn nicht abschließen. Ganz nebenbei, kleiner Einschub, ich bin davon überzeugt, dass Christus und die Herrschaft Christi, die jetzt in unserer Generation eingezogen hat, auch dazu führen wird, diese Einheit wiederherzustellen. Das ist was, was ich glaube, wofür ich bete und worauf ich mich freue, hat es bis jetzt zumindest Konsequenzen. Eine weitere Entscheidung, eine von meinem Schwiegervater, der Bernd sagt manchmal zu Leuten, unsere Schwiegereltern, so sehr sind mir eins. Er meint damit immer meine Eltern. Aber seine Schwiegereltern sind nicht meine Schwiegereltern. Irgendwann wird das verstehen. Also mein Schwiegervater, der junge Mann vorne in der ersten Reihe, hat auch mal eine Entscheidung getroffen, die bezog sich auf Werte. Und das hat er gemacht, lange bevor er gläubig war. Er hat gesagt, es ist ein absolutes Tabu, dass jemals ein Mann seiner Frau mit körperlicher Gewalt begegnet. Das ist Ehrensache. Ja, ein Mann beschützt seine Frau und er wird nie die Hand gegen sie erheben. Und diesen Wert hat er seinem Sohn, meinem damaligen ungläubigen Freund, früheren Verlobten, heutigen Mann, weitergegeben. Und der Bernd hat viele schräge Sachen gemacht, bevor er Christ war. Ein paar hat er euch ja erzählt, oder eigentlich alle im Laufe der Predigten durch die Jahre, sind nicht geheim. Aber ich weiß, dass er das nie gemacht hätte, selbst ohne Jesus nicht, weil sein Vater diese Entscheidung getroffen hat und diesen Wert an seinen Sohn weitergegeben hat. Meine Eltern haben auch eine Entscheidung getroffen, eine von vielen. Die haben sich entschlossen, dass sie sich treu bleiben. 47 Jahre sind es dieses Jahr, Mama. Stimmt, gell? Ich habe richtig gerechnet. Und auch das hat eine Konsequenz. Es hat eine Auswirkung auf mich und auf meine Kinder. Nämlich, es ist möglich, es ist super und segensreich, eine solche Partnerschaft mit Gottes Hilfe zu pflegen. Und es geht. Noch eine Entscheidung von meiner Schwiegermutter. Na? Wir sind ja am Lernen heute. Also, Die Angelika hat vor 24 Jahre, glaube ich, sind es, beschlossen, ihr Leben Jesus zu geben. Sind es 24? 2 mal 12, schöne Zahl. Diese Entscheidung hatte tiefgreifende Konsequenzen für mein Leben, da mein damaliger Freund, früherer Verlobter und heutiger Ehemann sich diesem Einfluss stellen musste und eine Entscheidung traf, wenn es auch ein bisschen hart gehalten hat, die der ihren gleich war. Und ich wenige Wochen später die gleiche getroffen habe. Diese Entscheidung von Angelika und ihr Nerven bei Bernd, sein Nerven bei mir und unser Öffnen unserer Herzen für Jesus hat Folgen für meine 3 Kinder, die zu dieser Zeit, an die hat noch keiner dran gedacht, an die Süßen, an den 3. schon mal gar nicht. Ne? So. Aber sie haben Konsequenzen. Eine Langzeitvision. Damit du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Entscheidungen haben Auswirkungen auf die nächsten Generationen, egal welchen Lebensbereich sie betreffen. Sie haben Einfluss. Das zweite, damit du, was wir gelesen haben, damit du dich eines langen Lebens freuen kannst. Ist doch eine coole Sache, ein langes Leben zu haben. Ein langes Leben in Gesundheit, in Kraft. Und das möchte Gott und darum hat er dir sein Wort gegeben. Gott will das für dich und er will auch, dass ihr als Familie, als Einheit ein langes Leben miteinander habt. Der Teufel hingegen geht strategisch gegen Familien vor, weil er nämlich nicht will, dass sie sich eines langen Lebens erfreuen. Und der Feind weiß eins, wenn es ihm gelingt, Jesus und ein christusähnliches Leben aus deinem Zuhause zu vertreiben, dann kann er verhindern, dass Familien sich über Generationen eines solchen langen, gesegneten Lebens freuen können. Vielleicht hat der Teufel das bei dir und deiner Familie erreicht oder in der Generation vorher. Aber das Gute ist, es muss nicht so bleiben. Christus macht etwas Neues mit dir und durch dich. Also der Schlüssel zur Erneuerung der Familie liegt darin, eine Langzeitvision zu haben, über die kurze Distanz hinauszudenken. Und der zweite Schlüssel, jetzt habe ich übersprungen, ist mir abhanden gekommen. Nein, da ist er doch, Wohlergehen durch Gehorsam, ist Schlüssel Nummer 2. Und dazu passen aus unserem Text die nächsten Verse. Höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. 2-mal steht hier, höre Israel. Wenn wir mal statt Israel uns selbst einsetzen, ich könnte ja auch sagen, hört mal ihr Leute vom Christuszentrum Limburg. Wenn wir wollen, dass es uns und unseren Familien gut geht, dann müssen wir aufmerksam das hören, was das Wort Gottes uns sagt. Das ist das erste, höre Israel, hört ihr Leute. Und wenn wir sie nicht aufmerksam befolgen, ratet mal, was dann wahrscheinlich passiert. Wohlergehen ist Gottes Ziel für uns. Auch das sagt diese Schriftstelle ganz klar. Für jeden, der was anderes denkt, mal so ganz nebenbei. Damit es dir gut geht. Es gibt Schriftstellen in den Propheten, wo du Gott fast schreien hörst aus dem Text heraus, wo er sagt, Leute, bitte, geht in den Weg, den ich euch gezeigt habe, damit es euch und euren Kindern gut geht. Gott ist ein Vater. Gott ist keiner, der dir den Krebs an den Leib schickt und dich dadurch erzieht. An diesen Gott glaube ich nicht. Den kenne ich nicht aus der Bibel. Sondern ich kenne einen Gott, der will von Herzen, dass es dir gut geht. Er lässt dir den freien Willen und du darfst dir aussuchen, ob du Gott folgst oder deinen eigenen Weg gehst. Und er lässt auch die Konsequenzen zu, er verhindert das nicht. Aber seine Sehnsucht ist, dich bei sich zu haben, seine Sehnsucht ist, dich zu segnen und dir Wohlergehen zu geben in jedem Lebensbereich. Unsere Kooperation garantiert den Erfolg gemäß dieser Bibelstelle. Und das zweite, höre Israel oder hört ihr Leute vom Christuszentrum, ist, liebe Gott, und zwar ihn allein. Als Jesus im Neuen Testament bei den Evangelisten zitiert, gefragt wird, was ist das größte, was ist das wichtigste Gebot, was ist seine Antwort? Diese Bibelstelle. Genau, liebe Gott. herauszufinden, wie man das macht, ist ein spannendes Unterfangen. Und ich glaube, es braucht unser ganzes Christenleben. Geben, Erika, glaube ich, gehört auch dazu. Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit allem, was wir können, sind, haben. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch sage, sagt er hier. Welche Worte lesen wir ständig in diesen Versen? Dir, deiner, du. Was sagt das? Die Erneuerung der Familie, sie fängt, hast du schon geahnt, bei dir an. Genau. Wenn ich gleich ein Interview machen würde mit deiner Familie, mit deinen Kindern, das ist sowieso das Interessanteste, oder mit deinen Freunden, deinem Ehepartner, was würden sie wohl sagen, wen du mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft liebst? Was wäre die Antwort von den Menschen, die dir nahestehen? Deine Kinder, sie werden lernen, das zu lieben, was du liebst. Und wisst ihr, dass selbst unser Staat, unsere Gesetzgebung, das weiß, wie wichtig wir Eltern als Modell sind für unsere Kinder? Habt ihr schon mal gelesen im Grundgesetz, Artikel 6? Paragraph 2. Oh, es ist lange her mit meinem Beamtenleben. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die, jetzt kommt es ein bisschen alt, zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Sagt unser Staat. Pflege und Erziehung der Kinder. Der sagt auch, es fängt bei dir an. Du bist verantwortlich. Genau wie das Wort Gottes. Und beide haben sie recht. So denke ich. Schlüssel Nummer 3 zur Erneuerung der Familie. Der heißt, wo du gehst und stehst. Dazu passen die Verse 7 bis 9, wo das Wort Gottes uns sagt, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Jetzt sind alle die glücklich, die schon die Bibelstellen ausgedruckt haben und an der Küchentür und überall hängen haben, ne? Hier haben wir eine biblische Grundlage, genau das zu tun. Uns mit dem Wort Gottes zu umgeben, wo wir gehen und stehen. Also das mit dem Glauben weitergehen, geben, passiert nicht in erster Linie, das ist eine gute Geschichte, in einem wöchentlichen oder monatlichen Familiengebets-Bibel-Studierritual oder in einem Familiengottesdienst, den ihr zu Hause macht. Das sind gute Sachen. Aber was die Bibel eigentlich meint, ist, es gehört in deinen Alltag hinein. Es gibt Gelegenheiten zu predigen und Rede und Antwort zu stehen, die kann man auch nicht planen und die ergeben sich aus vielen wunderbaren Situationen. Eins unserer Kinder hat in der Schule jetzt gerade erlebt, im Religionsunterricht, dass die Rede kam auf Glauben, auf Taufe, Kindertaufe, Erwachsenentaufe, auf die Frage, was ist eigentlich ein Christ? Und ein anderes Kind sagte dann, ja und, denkst du dann, ich bin gar kein Christ? Ja, hat mein Kind gesagt. Oh, das hat Reaktionen ausgelöst und hat mir zu Hause die Gelegenheit gegeben, mein Kind zu bestätigen und zu sagen, wie kann es das vielleicht etwas liebevoller und diplomatischer und dennoch ohne die Wahrheit zu verleugnen rüberbringen. Dann habe ich gesagt, wenn du jetzt da sagst, wie zeichnet sich denn dein Leben aus? Woran könnte ein Beobachter merken, dass du wirklich Christ bist? Nehmen wir mal an, so ein Außerirdischer kommt und nistet sich bei dir ein, unterm Bett heimlich, kleiner grüner Mann, und beobachtet dich. Gibt es irgendetwas, irgendein Indiz dafür, das ihm verraten würde, dass du Christ bist, dass du dich unterscheidest von deinem atheistischen, muslimischen, sonst wie Nachbarn, drei Häuser weiter? Das ist eine spannende Frage, oder? Mein Kind wurde dann zurückgefragt und sagte, ja, woran merkt man das denn bei dir? Auch eine spannende Frage, die uns wieder lebhafte Diskussion gebracht hat, ob jetzt nun äußere Dinge, ich gehe in Gottesdienst, ich lese die Bibel, auch eine zuverlässige Aussage darüber erlauben, was hier drin passiert. Können sie, müssen sie aber nicht, wisst ihr? So, aber das ist ein eigenes Thema. sprengt den Rahmen. Aber es gibt Situationen im Leben, ich weiß, verschiedene Spezialerlebnisse mit meinen Kindern, auch wenn sie manchmal so ein Aha-Erlebnis haben und du spürst, der Heilige Geist hat ihnen gerade was aufgeschlossen. Sie haben so einen Krümmel Wahrheit verstanden und dann kannst du einhaken. Wo du gehst und stehst, jederzeit, im Alltag, ganz natürlich. Kennt ihr die Geschichte, all die, die sie schon kennen, vergebt mir, aber sie ist so schön, dass alle, die da sind, sie kennen müssen. Okay, nicht einschlafen, nicht abschalten, dabei bleiben für die Beten, die sie jetzt zum ersten Mal hören. Die Geschichte eines Pastors, ich glaube aus Südamerika, der in Korea war, bei Yonggi Cho eine Konferenz besucht hat, viele, viele wunderbare Fotos gemacht hat, da kommt man ja so oft nicht hin, und dann mit Yonggi Cho und seine Frau und die Chos und oh, so richtig wichtige, coole Bilder haben die da gemacht. Und dann ist er nach Hause gekommen von der Reise und hat seiner kleinen Tochter, kennt ja digitales Zeitalter, früher hat man immer noch entwickelt und gewartet und ist ja alles heute anders. Und dann hat das Kind die Kamera genommen, hat dann hinten im Display die Bilder geguckt, oh, und das ist der, und da war der da, und das war der Gebetsberg, und da, da, da. Und auf einmal sagt sie zu ihrem Vater, Papa, das sind gar keine Bilder mehr da. Oh. Und sie hat, ihr ahnt es schon, oder ihr wisst es, weil ihr die Geschichte schon kennt, sie hat Delete gedrückt, sie hat alle Bilder, sie hat das ganze, den ganzen Stick gelöscht. So, was macht der Papa? Das Kind zur Schnecke, gibt ihm nie wieder den Fotoapparat, nein. Er nutzt die Gelegenheit, das Wort Gottes zu predigen, wo er geht und steht, und sagt zu ihr, weißt du Schatz, genauso ist das mit Jesus. Alle meine Sünden, alle Müll meines Lebens, mein ganzes Versagen, die Fehler, sie waren dokumentiert und aufgeschrieben. Und als Jesus gekommen ist und als ich seine Vergebung in Anspruch genommen habe, hat sein Blut mich freigewaschen von aller Schuld und niemand kann das mehr angucken, weil es ist gelöscht. Es ist für immer weg. Was für eine coole Reaktion von dem Vater, anstatt auszurasten und ja, ihr könnt die Optionen ja selber euch ausdenken, irgendwas anderes zu machen. Das ist gut. Das meint, glaube ich, die Bibel, wenn sie das sagt. Wie gebe ich jetzt Glauben an Kinder und Enkel effektiv weiter? Als allererstes, das ist ein großes Geheimnis, kannst du nichts weitergeben, was du nicht hast und was du nicht selbst bist. Sie sollen, das ist das Erste, was in dem Text steht, in Vers 7, in deinem Herzen sein. Wenn dein Herz nicht voll ist von Gottes Wort und von der Liebe zu Jesus, wird es sehr schwierig sein, das zu transportieren. Wenn du nicht verliebt bist in Gott, das war dann in dem Gespräch über den Religionsunterricht und die Debatte über, wer ist nun wirklich Christ, dann mein nächster Vergleich. Ich habe gesagt, weißt du, als ich mich frisch in den Papa verliebt habe, da war ich ja noch in der Schule, und wenn du meine alten Schulbücher auskramst, besonders die Mathebücher, dann wirst du da drin kleine Anmerkungen finden. Da steht überall Bernd, Bernd. Während, und da sind so kleine Herzchen daneben, Dokumente meiner Liebe, die verborgen waren bis heute, jetzt habe ich es euch verraten. Und genauso ist es mit Jesus auch. Es ist eigentlich wie verliebt sein. Wir können nicht ohne ihn, wir wollen nicht ohne ihn sein, wir reden von ihm. Wenn du irgendwo bei mir draufdrückst, kommt hoffentlich Jesus raus, ja, weil mein Herz ihm gehört. Und wenn du das hast, dann kannst du es weitergeben. Ich wiederhole jetzt etwas, was Bernd an dem Gipfeltreffen im Dezember uns an Zahlen geliefert hat. Ich weiß, das sind jetzt Zahlen aus Amerika. Man kann sich die Frage stellen, inwieweit ist es auf uns, auf die deutsche Kultur übertragbar, auf den Zustand der Christenheit in Deutschland. Aber dennoch denke ich, so gigantisch werden die Unterschiede nicht sein. Man hat Jugendliche befragt, jetzt nicht Jugendliche von der Straße, sondern Jugendliche aus der Gemeinde. Okay? Gemeindekinder. Und hat dann diese Ergebnisse ausgewertet. Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde sehen ihre Mutter als wirklich geistlich an? Die, die die Zahlen noch nicht kennen, wer gibt mir einen Tipp? Wer würde das schätzen wollen mal? 80%. Mhm. Wer sagt eine andere Zahl? 20%, sei doch mutig, ihr könnt weder die Waschmaschine verlieren noch gewinnen. Was sagst du? 28. 15? 48%. Also irgendwo zwischen 80 und 21 war der schon ganz gut dabei. Die zweite Frage, jetzt wird es spannender oder nochmal spannend. Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde sehen ihren Vater als wirklich geistlich an? Schätzt ihr nochmal? 30 ist die einhellige Meinung. 50? 20, ich löse es auf. 23%, weniger als die Hälfte. Nächste Frage. Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde haben mit ihrer Mutter über den Glauben geredet? 10. Wer gibt was anderes an? 30, 80, 90, okay. Na komm, in dieser Umfrage waren es 28%. Letzte Frage, die gestellt wurde, veröffentlicht. Komm her. Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde haben mit ihrem Vater über den Glauben geredet? 10, 15, 5. Ihr seid schon ganz schön skeptisch und vorgeprägt, 13%. Okay, damit wir die alle nochmal auf einem haben, habe ich das nochmal so. Ihr wart ja ganz gut im Raten eigentlich. Ein paar haben auch höher geschätzt. Also ich finde es hart. Ich finde es richtig hart. Weil auch die erste Zahl mit dem höchsten Prozentsatz heißt, dass über die Hälfte der Gemeindejugendlichen sagt, meine Mutter ist nicht wirklich geistlich. Okay, wir können das mit dem Rebellischen und mit dem, ne, so was man so Teenagern klischeehaft und teilweise auch der Wahrheit entsprechend so zuwirft, noch mit reinnehmen. Und trotzdem trifft's mich. Über die Hälfte. Und was noch schlimmer ist, 77% der Jugendlichen sagen, mein Vater, der geht zwar sonntags in den Gottesdienst, aber wirklich geistlich ist er nicht. Wie hart, oder? War das jetzt Landeskirche oder Evangelische Freikirchen. Über den Glauben reden. Über 70% der Jugendlichen aus dieser Umfrage, die zu einer Gemeinde gehören, haben mit ihrer Mutter noch nie über den Glauben geredet. Und 87% nie mit ihrem Vater. Martin Luther hat es anders gesehen. Er hat gesagt, denn Vater und Mutter sind gewiss der Kinder, Apostel, Bischöfe, Pfarrer, indem sie ihnen das Evangelium kundmachen. Was ein schönes Zitat. Die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Also mich treffen diese Statistiken. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Umfrage bei uns. Wäre vielleicht ganz interessant. Warum sind Gespräche mit den eigenen Eltern über Glauben die Ausnahme? Selbst wenn wir die Zahlen jetzt addieren würden, von über Glauben reden, Vater, Mutter, was ja bedeuten würde, wer mit Mutter geredet hat, hat nie mit Vater und umgekehrt, ist eher unwahrscheinlich, ne, so, dann würden wir bei 41% landen. Selbst wenn wir so großzügig rechnen, bleiben 60% Sprachlosigkeit beim Thema Gott und Glauben. Ich habe mir ein paar Fragen gestellt anhand dieser Statistik. Ich habe mich gefragt, sind die Leute wirklich alle gläubig? Ganz ehrlich. Sind das wirklich Eltern, die Jesus echt kennen? Also ich kriege das nicht zusammen, habe ich mich einfach mal gefragt. Leben wir vielleicht auch wir mancherorts in der Illusion von Christuszentriertheit? Was ist denn wirklich echt außerhalb vom Sonntag, einfach in der Familie? Sind diese Eltern echt von neuem geboren? Wen lieben die? Wer bestimmt ihr Leben? Wenn die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist und der Leib Jesu auf dieser Erde heute, wenn die Gemeinde seine Arme, seine Beine, seine Hände, seine Füße sind, wie in aller Welt kann Jesus mit so einem dysfunktionalen Leib was anstellen hier? Wenn sich da nichts bewegt, wenn in der eigenen Familie, ich meine, da ist die Hemmschwelle, müsste doch da eigentlich sehr gering sein und die Liebe sehr groß, wenn es darum geht, ob Leute ewig verloren gehen oder gerettet werden, ob sie im Feuersee landen oder bei Jesus in der Ewigkeit. Es geht um Leben und Tod. Meine Kinder sind mein erstes Missionsfeld. Und mein größtes Ziel ist es, dass sie nicht nur irgendwann, die haben sich schon ein paar Mal bekehrt und die Sprachenrede empfangen und beten mit uns. Aber mein Ziel, dass sie eine eigenständige, von uns unabhängige, leidenschaftliche Jesus-Beziehung bekommen. Und da sind wir noch nicht, aber wir sind auf dem Weg. Es ist die Herausforderung, die ich habe, die ihr habt. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Gemeinde uns diese Arbeit nicht abnehmen kann und soll. Sie kann uns unterstützen, aber eine Stunde am Sonntag, die bringt es nicht. Was 7 Tage die Woche, viele, viele Stunden mit uns vielleicht anders prägen. Womit ist dein Herz gefüllt? 77% aller Gedanken, die Leute denken, habe ich auch aus einer anderen Predigt jetzt gehört, sind negativ. Vielleicht auch der Worte, könnte ja sein. Wie viel hören deine Kinder? Bis zum 18. Lebensjahr, noch eine Zahl, hat mir so gut gefallen, ich mag so Zahlen, hat ein Mensch durchschnittlich 148.000 Mal das Wort Nein gehört. Kommt, glaube ich, der Realität sehr nah. Und hey, wie viel wichtiger ist es, dass wir unsere Kinder positiv beeinflussen? Wisst ihr? Dass wir positiv reden, dass wir an sie glauben, sie bestätigen und gute Gedanken aussprechen. Nirgendwo in der Bibel steht, dass Kinder dadurch glauben lernen, dass man sie bei der Gemeinde absetzt und dann darauf wartet, dass es hinten bei rauskommt. Sondern das Wort Gottes hier im 5. Mose sagt uns ganz klar, liebe Eltern und liebe Großeltern, das ist euer Job. Und er kann ganz unterschiedlich aussehen. Er kann in Kleinigkeiten bestehen. Der Kaleb kann nicht lesen, aber der weiß genau, was da draufsteht. Coole Fahne. Es ist nicht verboten, Fahnen zu nähen und euren Kindern zu schenken. Solange sie damit niemanden ernstlich verletzen im Gottesdienst, können sie die auch benutzen. Jesus liebt Kaleb. Der weiß genau, was da draufsteht. Und vorhin habe ich mich ernsthaft gefragt, hört er das Wort Nein nicht in Wirklichkeit öfter als diesen Satz? Wobei Grenzen setzen was Gutes ist. Aber was bleibt hängen? Was bleibt im Herzen? Schlüssel Nummer 4 und unser letzter Schlüssel, der heißt ihm dienen. Und dann schauen wir in 2 Verse ein bisschen weiter hinten rein, in 5. Mose 6, in den 13. und in den 14. Vers. Da sagt das Wort, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen. Ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Was sind die Götter der Welt, in der wir leben? Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Geld ist ein Gott, dem Menschen dienen. Berufliche Karriere, Beliebtheit, Anerkennung bekommen von anderen. Materielle Sicherheit ist ein Gott. Sexuelle Erfüllung außerhalb der Ehe ist ein Gott. Spaß, Unterhaltung, Ablenkung, Selbstverwirklichung. Es sind alles Götter und Dinge, denen Menschen um uns herum dienen, die es als Lebensziel bewusst oder unbewusst mit sich rumtragen. Wenn ich euch fragen würde, wovor habt ihr, wenn ihr Eltern seid oder Großeltern seid, am meisten Angst? Dass deine Kinder nicht den Weg mit Gott gehen. Vergrößern wir das Angstding noch etwas. Angst vor dem unerwarteten Tod eines Kindes oder Enkelkindes. Das ist ja so das Schlimmste, was passieren könnte, wenn Eltern die Kinder zu Grabe tragen müssen, oder? Das ist was ziemlich, ziemlich Schlimmes und ziemlich Hartes. Können die Götter dieser Welt Eltern irgendwie helfen, die ein Kind verloren haben? Die Frage nach Leben und Tod, die Frage nach, was ist, wenn die Schuhe leer sind, versteht ihr, zielt ihr eigentlich darauf ab, zu erkennen, was ist wirklich wichtig? Ich meine, was ist wirklich, wirklich wichtig? Jemand sagte mal, es ist wichtig, dass die Hauptsache bleibt. Das ist die Hauptsache. Und nicht, dass wir uns ablenken lassen von Dingen, die diesen Platz einfach nicht verdienen. Und warum dann verbringen wir vielleicht als Familie zu viel Zeit mit diesen Dingen, mit den Göttern dieser Welt? Warum verbringen wir vielleicht zu wenig oder gar keine Zeit als Familie mit Gott? Wo hängt's? Wo klemmt's da? Die Erneuerung der Familie, sie fängt bei dir an. Und wir haben uns 4 Schlüssel angeschaut, nochmal zur Zusammenfassung. Um die Familie zu erneuern, brauchen wir eine Langzeitvision. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie stelle ich mir vor, dass die Familien meiner Kinder mal aussehen oder gar die Familien meiner Enkel? Was will ich zurücklassen? Welches Erbe in geistlicher Hinsicht möchte ich ihnen vermitteln? Der zweite Schlüssel war Wohlergehen durch Gehorsam. Wenn ich Gott und sein Wort ernst nehme, wird das immer positive Konsequenzen haben für mich. Er liebt mich, er kennt den besten Weg. Und es ist einfach töricht und dumm, eine Alternative zu suchen gegenüber jemandem, der alles weiß und alle Macht hat und der mich geschaffen hat. Der dritte Schlüssel war, wo du gehst und stehst. Nicht die Familienandacht, schöne Geschichte, ist der Retter, sondern dein Leben mit Gott und mit dem Wort im Alltag und dein Vermitteln des Gleichen an deinen Kindern. Bapp sie dir überall hin, du kannst es dekorativ machen, die Heike malt immer so toll, Bibelstellen, du kannst sie auch einfach wie wir aus dem Computer ausdrucken, an die Küchentür kleben, hilft auch. Finde deinen Weg, das Wort überall dabei zu haben, schriftlich und vor allen Dingen in deinem Herzen, damit du es deinen Kindern vermitteln kannst. Und der letzte Schlüssel war ihm dienen. Das heißt, unser Leben auf Christus ausrichten, auf Gott ausrichten und nicht auf die vielen Dinge, die nach unserer Aufmerksamkeit, nach unserer Zeit und unserem Geld schreien drumherum. Und das sind ja 4 wertvolle Dinge. Am Schluss möchte ich gerne ein kleines Interview machen oder ein kleines Beispiel euch geben. Susi, bist du da? Ich habe die Susanne Ewert, gefragt, ob sie bereit ist, ein Stück von sich zu erzählen, weil sie ist eine Frau, die hat das erlebt, was ich als Beispiel erwähnt habe. Sie hat vor gut 4,5 Jahren ihren Sohn Benjamin verloren. Die schon länger in der Gemeinde sind, die kannten den kleinen Benjamin. Als ich mich erinnert habe, so eins, was ich im Kopf habe von ihm, ist sein lautes Halleluja. Also, ja, das habe ich noch vor Augen. Und die Frage, die ich Susanne dann gestellt habe, ob sie uns erzählen würde, was hat dir geholfen, diesen entsetzlichen Verlust deines Sohnes zu bewältigen? Waren es die Götter dieser Welt oder war es Jesus? Und sie hat gesagt, ich bin bereit dazu, was zu sagen. So bitte, ja. Erzähl uns, wie und was Gott dir geschenkt hat in dieser Zeit.
Ja, also die Götter dieser Welt, ich weiß nicht, ob da irgendeiner den Verlust so aufwiegen kann, der da ist, wenn halt ein geliebter Mensch geht. Es ist einfach diese Leere, die dann da ist. Und ich hatte das Glück halt, Jesus schon 9 Jahre ungefähr zu kennen, und Benjamin war halt behindert, und in dieser Situation war ich sehr angewiesen auf Gott. Es waren viele Situationen, wo ich wirklich zu Gott geschrien habe und wo ich Gott erlebt habe. Und als ich jetzt über deine Frage nachgedacht habe, sind mir so ein paar Sachen gekommen, die ich wichtig finde. Ich habe mir das auch mal aufgeschrieben. Das Erste, was ich halt wichtig finde, ist, ich habe das so erlebt, gerade im Rückblick, dass Gott mich vorbereitet hat, dass eben in dieser ganzen Zeit, ich komme aus der katholischen Landeskirche, da ist viel, du musst, und ich habe in diesen Jahren mit Benjamin zusammen einen Gott kennengelernt, der Stück für Stück das Bild, was ich von Gott hatte, korrigiert habe, dass ich immer mehr gemerkt habe, Gott ist bei mir, Gott liebt mich, Gott trägt mich, Gott hilft mir in diesen Entscheidungen, und da ist ganz viel passiert zwischen Gott und mir und der Beziehung, die ich zu Gott hatte, dass ich eben, als es dann soweit war, auch zu Gott gehen konnte und den Weg mit ihm weitergehen konnte. Und ein Punkt, den ich auch sagen möchte, ist, das war ungefähr 2 Tage nach der Beerdigung, da bin ich in so ein Loch gefallen von Trauer, als all dieses sich gelöst hat, und wo dann diese Trauer kam, und das hört man halt von der Welt auch, da musst du durch, da kannst du dich reinfallen lassen, das musst du durchleben, und ich habe mich in diese Trauer fallen lassen. Und es fing wirklich morgens an, und am Abend war ich so tief im Loch und war total fertig, und es ging irgendwie gar nichts mehr. Ich war nur noch so voll von diesem Schmerz, und es wird immer schlimmer. Und dann habe ich an dem Abend erst angefangen, zu Gott zu schreien. Und das Erste, was dann von Gott kam, war, dass ich merkte, er war total zornig über meinen Zustand. Und das Wort Gottes stand so in meinem Herzen, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und ich kenne das Wort Gottes, ich weiß, dass es wahr, und ich war erst mal erschreckt. Und du hast in deiner Predigt auch gesagt, gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Ich merkte, das war nicht in Ordnung und habe dann Buße vor Gott getan. Und dann löste sich dieser Schleier so langsam. Und ich habe dann eine Entscheidung getroffen. Dass ich dankbar sein will, dass ich dankbar sein will für diese 8,5 Jahre, die ich Benjamin hatte, die wir unheimlich viele schöne Dinge miteinander erlebt haben. Und ich glaube, dass diese Entscheidung halt ein ganz wichtiger Schlüssel gewesen ist, den ich halt nur mit Gott aber auch gefunden habe. Und nach dieser Entscheidung hat Gott mir ganz viel gezeigt, so seine Handschrift, wo er mir so gezeigt hat, mit dem Benjamin, so gerade das letzte halbe Jahr, wo ich erkannt habe, dass Gott das schon vorbereitet hat. Es sind ganz viele Situationen gewesen, wo ich gemerkt habe, das war so das letzte Mal Urlaub bei den Großeltern, der letzte Abend von ihm, wo Gott, er hat es gemacht in einer Art und Weise, wo ich nur staunen kann. Das war so unvergleichlich schön, wo ich gedacht habe, wie cool, die letzte Nacht, die er bei Bewusstsein erlebt hat, hatten wir eine Übernachtungsparty in seinem Zimmer. Das kann ich gar nicht beschreiben, wie das gewesen ist. Also so diese Liebe und diese Freude, das Zimmer war zum Platzen voll. Und wo ich gemerkt habe, Gott hat ihm das geschenkt und auch den anderen, die dabei waren. Das ist eine Erinnerung, die kann uns keiner nehmen. Und so sind ganz, ganz viele Sachen, wo ich denke, wow, das ist ja so gigantisch. Und wo ich Gott auch erkennen konnte, wie er das in Liebe gelenkt hat. Und wenn ich dann traurig war, und das erste Jahr ist halt so das härteste, jedes Fest und jeden Geburtstag, alles muss man wieder neu Abschied nehmen, das erste Mal ohne ihn. Und dann sind immer wieder so Situationen gekommen, wo ich einfach nur diese Leere gespürt habe, diese Traurigkeit. Und dann bin ich immer in sein Zimmer gegangen, auf seinen Lieblingsplatz, und habe mich aber nicht mehr in diese Trauer fallen lassen, sondern ich bin zu Gott gegangen. Ich habe da gesessen und habe zu Gott geschrien und habe gesagt, ich bin so leer. Und du hast gesagt, bei dir ist die Fülle. Und es ist so trostlos. Und du hast gesagt, du bist der Tröster. Und was dann gerade war, und das habe ich Gott so hingeschmissen, mit Weinen oder wie auch immer, und habe gesagt, und Gott, du hast gesagt, bei dir ist das und ich will das jetzt von dir haben. Und gib es mir jetzt. Richtig so nett ein bisschen und bitte, bitte, sondern wirklich massiv. Und habe gesagt, ich will das jetzt von dir. Und ich habe es jedes Mal gekriegt. Jedes Mal und jedes Mal und jedes Mal. Und es ist einfach gigantisch, wie Gott auch in dieser Zeit so bei uns gewesen ist. Und Gott hat Bilder geschenkt, so über dieses Leben hinaus, also so, ich weiß nicht, dieses Halleluja hast du gesagt, das war so sein Lieblingswort. Er war sehr dominant, sehr fröhlich, der schaffte das, in den Raum zu kommen und eine halbe Minute und alle waren um ihn drum rum und, oh, klasse. Und dann habe ich ihn so im Himmel gesehen, bei Gott, und wie Gott sagt, Benjamin, die Erde war Vorbereitung, Trainingsfeld, und jetzt bist du hier im Einsatz. Und hier hast du eine Legion Engel, diese riesengroßen Kampfengel, ne, nicht diese kleinen Süßen, sondern die großen, er war ja nur so. Und eine Legion, also nicht nur zwei, und mit denen übst du jetzt Halleluja schreien. Und dann stelle ich mir diesen kleinen Kerl vor, wie der denn da im Himmel ist, und die Engel alle so vor ihm. Und dann der Benjamin, wie er das halt auf der Erde auch gemacht hat, das habe ich erlebt, wie er dann sagt, sag mal alle, Halleluja! Und die Engel, Halleluja! Und dann nicht nur so ein bisschen deutsch, sondern himmlisch eben mit Freude, und sie ehren ja Gott mit diesem Wort. Und er dann, lauter! und dann sind die lauter. Und das hat er so ein paar Mal gemacht. Und dann stelle ich mir dieses Getöse und diesen Lärm vor, der dann im Himmel ist, wenn er der ist. Und ich weiß, wenn ich da oben ankomme, die Ecke, wo der Benjamin steht, ich höre sie. Bevor ich ihn sehe, ich höre sie.
Halleluja,
und das ist so eins von diesen Bildern. Ich denke da dran und mein Herz ist berührt und Freude kommt in mein Herz. Mhm. Und ich habe nicht nur eins. Und mein Mann genauso, andere. Und so hebt Gott uns auch wieder auf ein ganz anderes Niveau. In dieser Zeit immer wieder, in Tränen und in Schmerz und Leid, ist dieser Trost da und diese Hoffnung ist da. Und auch so dieses Erkennen, wie kurz die Zeit ist, die wir halt miteinander auf der Erde haben, wie kostbar sie ist. Und wir können keinen Tag daran festhalten. Und das Wichtigste halt für mich war auch, wir leben nicht für diese Zeit hier auf der Erde. Wir leben für eine Ewigkeit und wir müssen uns auf diese Ewigkeit vorbereiten. Ja. Das ist mir gerade dadurch auch total deutlich geworden. Und so merke ich, wenn ich mit Gott gehe und ich habe so einen schrecklichen Verlust, es ist nicht dieser Verlust, der am Ende bleibt, sondern wenn ich diesen Weg mit Gott gehe, schafft Gott das aus diesem Verlust heraus, eine Fülle zu schaffen, die ich ohne Gott nicht habe. Und ich habe keine einzige Beruhigungstablette, Schlaftablette oder irgendwas gebraucht, nicht eine einzige, meine ganze Familie nicht. Das hat Gott alles ganz anders gemacht.
Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Bitte. War das eine gute Predigt?
Ja, bitte.
Dankeschön. Lass uns nochmal aufstehen vor Gott und beten. Herr, dein Wort sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, hilf uns, heute ein Stück zuzunehmen in dieser Klugheit, in deiner Weisheit. Und Vater, ich bete in Jesu Namen, dass du jedem Einzelnen, der jetzt hier ist, begegnest und ihm dabei hilfst, für sich selbst und seine Familie die Hauptsache als Hauptsache zu behalten oder sie neu zur Hauptsache zu machen. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass du uns die Kraft, den Mut, die Entschlossenheit gibst, an der Erneuerung unserer Familie zu arbeiten, im Bewusstsein, wie nötig wir deine Hilfe dabei brauchen, aber auch im Bewusstsein, wie gerne du sie uns schenkst, deine Hilfe, deinen Trost, deinen Beistand. Herr, du bist groß und ich liebe dich und ich danke dir, dass du uns alle miteinander als Gemeindefamilie und als ja, Familien im ursprünglichen Sinne segnest. Und ich bete, dass deine Hände sich jetzt legen auf jeden, der hier ist und der eine Familie repräsentiert. Und ich bete, dass dieser Segen sich fortpflanzt in die Generationen davor und danach, bis auf Kinder und Kindeskinder, damit du bekannt wirst in dieser Welt, damit du gefunden wirst, Jesus, von Menschen, die noch keine Ahnung haben, wer du bist, wer du wirklich bist. Ehre sei dir. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.